HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Heute ist Muttertag, also von daher erstmal eine fette Umarmung auf Distanz an alle Mütter, Pflegemütter, Stiefmütter. Ihr seid Heldinnen, denn wir alle versuchen ja, dass unsere Kinder fit werden für das Leben, dass ihnen Flügel wachsen, dass wir sie zu sozialen Menschen erziehen. Und ich habe mir heute eine Mom eingeladen, die heißt Kerstin Held, ist warmherzig, liebevoll, aber, das sagt sie von sich selbst, man hört mich schon 100 Meter gegen den Wind. Guten Morgen, Kerstin Held.
Guten Morgen.
Mal sehen, wie stark deine Stimmbänder sind heute an diesem Sonntagmorgen. Ich frage dich vielleicht als erstes mal, wie war deine Nacht?
Oh, die war diesmal ruhig und tatsächlich habe ich bis um kurz nach 8 schlafen können.
Oh, das ist außergewöhnlich, denn wir alle Mütter stehen ja nachts auf, wenn die Zähne kommen, Durchfall oder Albträume. Du lebst mit Cora, Richard, Erik und Jonathan unter einem Dach. 4 Kinder und die haben alle eine Behinderung. Von daher ist es nicht selbstverständlich, dass du eine ruhige Nacht hast und bis 8 Uhr schlafen kannst, ne?
Ja, das stimmt.
Nimm uns mal mit in deinen Tagesablauf mit 4 Kindern, die nicht deine leiblichen sind, sondern du bist die Pflegemutter, damit wir uns ein bisschen deinen Alltag vorstellen können.
Ich würde meinen Alltag als das größte Improvisationstheater beschreiben, was man so täglich neu erfahren kann. Das heißt, ich nehme mir schon festen Plan vor, morgens grundsätzlich außerhalb der Corona-Zeit um kurz nach 6, 6:30 ist die Nacht vorbei. Dann mache ich Erik fertig in der oberen Etage und in der unteren Etage gibt es 2 Pflegefachkräfte, die Nachtdienst hatten bei den Kindern mit Intensivpflegebedarf und die helfen ein bisschen in der Grundpflege mit, denn 4 Kinder morgens komplett von der Pike auf an bis hin zum Schulranzen und der Kindergartentasche, das wäre dann doch kein Sprint und auch kein Marathon mehr. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen sollte dann. Man befindet sich dann irgendwo in Star Wars Gefilden oder so. Also es ist halt schon so, dass dann die Kinder, wenn die alle soweit fertig sind und man zwischen hast du das noch im Buch eingetragen und hier muss noch was eingetragen werden und ist der Zettel von der Schule ausgefüllt. Das kennen alle Eltern. Bei mir sind es nicht sprechende Kinder oder wenn sie sprechen können, können sie jetzt nicht die wichtigen Inhalte transportieren. So haben alle Kinder sogenannte Piktogendas. Das sind so Bücher mit Metacom-Symbolen vom Alltag, vom Zähneputzen bis hin zum Händewaschen. Naja, und die müssen halt 3-mal geführt sein, bis die Kinder dann jeweils in Kindergarten und Schule entlassen sind, während Jonathan zu Hause bleibt.
Und auf diesen Bildern können sie dann anzeigen, zum Beispiel, ich möchte etwas trinken oder ich will die Handschuhe oder die Mütze. Genau. Ist es so etwas?
Ja.
Praktisch, das ist eure Sprache.
Ja, das ist die nonverbale Sprache, die über Bilder unterstützt wird. Das heißt, Richard, aber auch Cora insbesondere als frühkindliche Autisten, so tragen sie ja die Diagnose, brauchen einen verlässlichen Plan und ich brauche den auch. Also ich meine, wir Eltern, wie häufig nehmen wir uns vor? Also das machen wir gleich und dann,
da muss man schon ein bisschen flexibel immer sein.
Ja, die Pläne helfen mir allerdings auch, nicht nur beim Nein zu bleiben, sondern auch beim Ja. Wenn ich also sage, ja, du kannst gleich eine halbe Stunde Tablet gucken und es steht auch so auf dem Ablaufplan, kommt auch Mutti nicht mehr aus der Nummer raus.
Okay, also keine Einbahnstraße. Es ist dann ein Deal für beide Seiten. Wenn du sagst, dein Alltag mit den 4 Kindern, die alle eine ganz unterschiedliche Behinderungen haben, auf die gehen wir nochmal ein. Hast du gerade gesagt, es ist ein Improvisationstheater. Bist du immer jemand gewesen, der gut improvisieren und schnell auf Situationen reagieren konnte oder hast du das gelernt durch deine Kinder?
Nee, ich konnte das eigentlich schon recht früh oder solange ich denken kann, weil es letzten Endes in meiner Biografie auch schon immer erforderlich gewesen ist, schnell zu reagieren, um größte Effektivität zu erreichen.
Mhm. Jetzt heißen die 4 Kinder Cora, Erik, Richard und Jonathan. Und ich fände es ganz schön, wenn du uns die 4 gleich ein bisschen genauer vorstellst. Ich freue mich, dass du heute mein Gast des Tages bist, Kerstin Held. Und du hast ein Buch geschrieben über deinen Alltag mit den 4 Kindern. Das heißt Mama Held. Also Heldenkostüm, alle anziehen, wir sind gleich wieder da. Mein Gast, Kerstin Held, macht ihrem Nachnamen alle Ehre. Als Mama ist sie eine Superheldin. Sie gibt 4 Kindern ein Zuhause, 4 ganz besonderen Pflegekindern. Und sie ist eine richtige Löwenmama. Sie kuschelt, tobt, lacht und kämpft für ihr Quartett und schafft es, dass es jedem Einzelnen der 4 so gut geht, wie es eben möglich ist. Kerstin, beschreib mir doch mal deine 4 Kinder, damit wir sie alle ein bisschen besser kennenlernen. Wollen wir mit der Ältesten, mit Cora, anfangen?
Ja, die Cora, das ist unser Wirbelwind. Sie hat frühkindlichen Autismus, ist in der Schwangerschaft durch die Mutter mit Toxinen in Kontakt gekommen, also synthetische Drogen, Ecstasy, Speed, LSD. Das nimmt man leider auch nicht mit Wasser, sondern eher mit Alkohol. Daher ist hier schon eine Behinderung durch Drogen und Alkohol entstanden und durch eine sehr frühe Geburt. Cora hat 620 Gramm gewogen, als sie zur Welt kam.
Oh ja, das ist wenig.
Ja, und hat 7 Monate in der Klinik verbracht, bis ich sie finden durfte. Und die Prognose war völlig unklar. Heute ist sie sehr eigenwillig. Ich glaube, der größte Sarah Connor-Fan auf der ganzen Welt.
Ihr wart auch schon mal auf einem Sarah Connor-Konzert. Und du musst mir sagen, wie die Sprache geht, die sie spricht. Du beschreibst es als Koreanisch. Also nicht ja, Koreanisch, sondern Korajanisch.
Nee. Ja, weil es ist ihre eigene Sprache und die haben natürlich alle anderen zu lernen, weil sie die unsere nicht lernen wird. Und das hat sie auch für sich so entschieden, dass sie das nicht möchte. Und von daher bewegt sie sich in ihrem koreanischen Sprachgebrauch sehr selbstverständlich und entweder wir kommen mit oder wir kommen nicht mit.
Okay, könnte ich Koreanisch lernen?
Ja, total.
Wenn ich viel Zeit mit ihr verbringe, dann kann ich irgendwann deuten, was sie mir sagen möchte oder kann ihr auch antworten. Versteht genau, sie dich, wenn du antwortest?
Alles. Sie versteht alles, wenn sie das will. Sie ist halt auch in der Pubertät, auch das gibt es durchaus bei Kindern mit multiplen Einschränkungen. Die fällt auch, finde ich, noch erbarmungsloser aus als bei den normalbehinderten Kindern. Ich finde, das ist sehr beschreibend. Sie kommuniziert verbal, so dass man es lernen muss zu verstehen, aber sie unterstützt einen dabei. Mhm. Sie zeigt und sie hat Mimik und Gestik oder nimmt einen mit dahin, was sie gerade möchte. Mhm. Also es ist, glaube ich, wenn man sich seiner Intuition so ein bisschen hingibt, auch sehr, sehr schnell lernbar.
Was ist mit Erik? Der ist wie alt?
Erik ist 5, wird stolze 6 nächsten Monat und ist durch Alkoholkonsum in der Schwangerschaft geschädigt. Gott sei Dank nicht so stark geschädigt wie prognostiziert. Also der quatscht und läuft durch die Weltgeschichte. Und täglich grüßt das Murmeltier nur kürzer. Das ist halt bei ihm so, es muss alles verlässlich laufen und er nagelt einen auch auf alles fest. Und das fetale Alkoholsyndrom ist das Hauptproblem, was seinen Tag halt bestimmt.
Das heißt eben, dass er sich auch nicht so lange konzentrieren kann. Sind das eben auch Themen, mit denen du dann zu tun hast? Denn er ist ja sehr, sehr wissbegierig. Wie ich gelesen habe, ist sein absolutes Lieblingswort. Warum? Das spricht ja schon mal für eine große Neugier.
Er sieht auch aus wie so ein kleiner Professor. Er stellt auch diese Fragen, aber es ist schon so, dass man sagen kann, er konnte um 10 Uhr morgens seinen rechten Schuh noch anziehen. Das kann er um 9:55 mit dem linken nicht mehr. Die Umwelt sagt, ach komm, spinn nicht rum, du hast es doch gerade noch gekonnt. Und er kann es tatsächlich dann nicht mehr. Und das ist eine schwere Beeinflussung der Gedächtnisleistung. Gleichzeitig kennt er keine Gefahren, kann kein Nähe-Distanz-Verhältnis wahren, ist emotional sehr instabil. Und dadurch natürlich mit unserer schnelllebigen Gesellschaft und schnell wandelbaren Gesellschaft auch super überfordert.
Also dieses FAS, dieses fetale Alkoholsyndrom, ist eben dadurch gekommen, weil die Mutter in der Schwangerschaft getrunken hat. Und da reden wir ja von einem hohen Alkoholkonsum. Was ist mit Richard?
Ja, Richard hat eine sehr spezielle Geschichte. Auch er ist alkoholgeschädigt durch einen massiven Alkoholgebrauch, Missbrauch der Mutter und zusätzlich Heroin. Die Mutter ist womöglich zur Prostitution damals gezwungen worden und sie hat ihn im Bordell in einer Badewanne zur Welt gebracht und er ist dort zufällig durch den Rettungsassistenten gefunden worden mit 2,4 Promille im Blut. Das ist eine ordentliche Ansage. Und er hat auch 7 Monate auf der Intensivstation einer Kinderklinik allein verbracht und sich für das Leben entschieden. Und so kam dann mein kleiner Benjamin Button zu mir, weil als ich ihn sah, er sah original aus wie Benjamin Button. Und ja, das ist dann auch in meinem Buch gleich vorne die Widmung mit einem Foto von ihm. Das ist schon mein Seelenkind, das kann man nicht anders sagen.
Es ist so, dass dein Seelenkind permanent einen 15-Meter-Schlauch bei sich trägt, ein mobiles Beatmungsgerät, denn er braucht permanent Sauerstoff. Und ist er in der Schule?
Er kommt in die Schule im
Sommer. Kommt jetzt in die Schule im Sommer, ne? Und Jonathan?
Ja, Jonathan ist, das ist unser Prinz Charming. Das ist ein so schönes Kind, also unglaublich. Der ist innerhalb der ersten 24 Stunden aus unklarer Ursache verstorben. Die leibliche Mutter, noch recht jung, Anfang 20, war auf der Wöchnerinstation lediglich im Bad und hat ihn dann leblos gefunden. Dann ist er 14 Minuten reanimiert worden. Das ist eine sehr lange Zeit und es war sehr ungewiss, wo seine Reise hingeht. Und er kam als Palliativkind, also Kind mit sehr kurzer Lebenserwartung, halt zu mir. Die leibliche Mutter hatte sich bewusst für eine Pflegefamilie entschieden. Und auch er ist intensivpflegepflichtig. Er wird 3, trotz damit auch jeder Prognose. Und ja, sitzt lächelnd und lautierend tatsächlich in seinem Rollstuhl. Blind sollte er sein, aber er kann eine Menge sehen.
Jetzt hast du gesagt, die Kinder sind ja immer so ein bisschen Wundertüten. Was meinst du mit Wundertüte genau?
Niemand kann prognostizieren, wo eine Reise hingeht für kein Kind. Egal, ob mit einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung oder einfach ein Kind. Denn letzten Endes ist ein Kind und nichts anderes. Und es hängt ganz viel davon ab, was für Umwelteinflüsse wir ja widerfahren. Weil Liebe und Zuneigung einfach ungemein viel bewirkt. Und was es dann bewirkt, sehen wir eigentlich erst hinterher. Das werden wir immer erst rückwärts verstehen. Und wenn das steht bei Richard oder der Arzt zu mir sagt, Frau Held, über den Kindergarten, werden Sie sich bei diesem Kind keine Sorgen machen müssen, weil das wird er nicht erleben. Und er kommt im Sommer in die Schule, dann finde ich das eine richtig große Wundertüte. Und man sollte sich von Prognosen nicht das Leben beschreiben lassen, sondern sollte man das Leben leben und hinterher beschreiben, was man erlebt hat. Das finde ich den weitaus besseren Weg.
Sagt Kerstin Held. Du bist eben auch die Vorsitzende im Bundesverband Behinderter Pflegekinder. Du hast um dich herum ein ganzes Heldenteam. Über diese eine Aufgabe im Vorstand und über das Heldenteam reden wir gleich. Ich freue mich, dass du heute mein Gast des Tages bist. Mama Held heißt dein Buch. Hier ist der HR3 Sonntagstalk am Muttertag mit einer ganz besonderen Mama, Kerstin Held. Sie war nicht schwanger, sie wollte nicht die Diagnose Muskelschwund vererben, so wie das bei ihrer Schwester diagnostiziert wurde. Aber Kerstin Held hat trotzdem 4 Kinder. Sie ist Pflegemutter für Cora, Richard, Erik und Jonathan. Ganz unterschiedliche Kinder mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen. Und manche dieser Einschränkungen sind eben so stark, dass Kerstin Held ein ganzes Heldenteam für die Pflege eben rund um die Uhr bei sich hat. Dienstpläne schreibt, Anträge schreibt. Sie ist eine richtige Inklusionsaktivistin und eben auch Autorin. Ganz ehrlich, Kerstin, bei deinem intensiven Alltag, wann hast du denn noch Zeit und vor allen Dingen Lust und Kraft, ein Buch zu schreiben?
Geschichten sind dazu da, um sie zu erzählen. Also es war gar nicht die Lust zu sagen, hey, ich bin wer und jetzt müsst ihr mal irgendwie von mir hören, sondern viel eher die Motivation. Es gibt Menschen wie mich, ich bin kein Einzelfall und vielleicht hast du auch irgendwie eine Motivation, sowas zu tun. Ich habe gesagt, also wenn durch mein Buch nur eine Familie sagt, ich gebe jetzt einem Kind mit Behinderungen zu Hause, das ist mein größter Gewinn, dann hat sich alles gelohnt und jedes geschriebene Wort war Gold wert.
Aber
und
die Freizeit ist doch rar. Wann hast du denn dann geschrieben? Weil du hast ja gesagt, auch manchmal muss man nachts raus, du hast ein Pflegeteam, Kinderkrankenschwestern, die dir helfen bei der Erziehung. Wie geht das?
Also zum einen hab ich einen Co-Autoren an der Hand gehabt, weil wenn ich allein geschrieben hätte, ich quatsch viel, ich schreibe auch viel, dann hätte das Buch 2000 Seiten und wahrscheinlich keinen roten Faden gehabt.
Wo hast du dir die Zeit abgeknapst? Wie geht bei dir Privatsphäre? Erklär mir das.
Gar nicht. Also wann ich das letzte Mal in Unterbürgs aufs Klo gegangen bin, das kann ich dir sagen, das ist Jahre her. Also ich kann mich nicht mehr erinnern daran. Das
weil immer Leute im Haus sind. Das sind ja immer Leute. Stimmt, du kannst doch nicht mal nackt durch die Wohnung oder in Unterhose durch
keine
die Bude
Chance,
rennen.
Keine Chance. Also jeder, ich glaube, lümmelt mal auf dem Sofa und gibt komische Geräusche von sich. Das kann ich gar nicht.
Weiß nicht, was du meinst jetzt.
Nein, nein. Aber also es ist schon echt schwierig. Ich mache mir eine Tüte Chips auf und 2 Pflegekräfte aus dem Nachtdienst gucken mich an und ich denke, okay, wollt ihr auch welche?
Also teilen musst du auch, das stimmt. Aber das heißt, es gibt Privatsphäre oder würdest du sagen, gibt es gar nicht? Weil du bist ja auch als Managerin, als Arbeitgeberin, ja, für die Pflegekräfte auch immer ansprechbar, weil du ja auch im Haus bist.
Also wenn ich ganz egoistisch als Vorsitzende des Bundesverbandes Behinderter Pflegekinder sprechen darf, ich freue mich, wenn ich nach Berlin zu Expertengesprächen fahren darf. Der ICE ist meine Privatsphäre, das Hotel ist meine Privatsphäre. Und auch genau da habe ich die Hauptteile des Buches geschrieben. Also so wirklich 3 Stunden im ICE Richtung Berlin, da schafft man richtig was.
Okay. Also, und wenn er dann noch stehen bleibt auf leerer Strecke, ja, dann ist sowieso, das ja für dich, bist du die Einzige, die sich nicht ärgert, weil du dann geschenkte Zeit hast. Lass uns doch mal auf dein Heldenteam gucken. Wer gehört dazu? Wie viel seid ihr alle zusammen, um die 4 Kinder zu versorgen?
Quantitativ betrachtet, also im Ganzen, im Vierschichtsystem sind es 14 Mitarbeiter. Da wird jeder sagen, oh, dann kann ich das auch. Da lade ich dann auch jeden zu ein, das genauso zu machen, ist aber echt anstrengend. Ich habe 4 Kinder, davon sind 2 intensivpflegepflichtig und die brauchen 24/7 eine Pflegefachkraft an ihrer Seite, damit lebensbedrohliche Momente jederzeit behandlungsfähig sind. Das heißt, ich könnte nicht Jonathan auf seiner Matte auf dem Boden liegen lassen und zur Toilette gehen. Das ist dramatisch, das geht einfach nicht.
Das heißt, doppelte Schichten und Ersatz, genau, praktisch, genau. Springer.
Das sind immer 2 bis 3 Personen mit mir tätig und im Haus. Denn wenn ich nach Berlin fahre, brauche ich natürlich jemanden, der die Kinder begleitet. Und meine eine große Pflegetochter, die ist jetzt meine Adoptivtochter, die greift auch immer mit unter die Arme und ist immer ansprechbar, sodass wirklich ein gutes Netzwerk steht. Da bin ich sehr dankbar für. Und ansonsten wäre das auch nicht stemmbar. Das wäre Quatsch.
Also, wenn du dann in Berlin ankommst und man guckt mal auf deine Rolle, da muss man manchmal immer so eintragen, was ist der Job im Hotel, wenn man sich so anmeldet. Was gibt's denn da an? Familienmanagerin, Mama-Managerin, Team-Einteilerin? Wie viele Tätigkeiten sind das dann?
Also tatsächlich realistisch trage ich da ein, Vorsitzende eines Verbandes. Aber ansonsten glaube ich, muss man so ein Alltagsheld und Inklusionskämpfer sein. Also das würde ich eher so beschreiben. Mhm. Ne? So ein Alltagsmanagement ist schon eine Menge bei mir und Inklusionsaktivistin finde ich auch sehr passend gerade.
Kerstin Held ist heute mein Gast des Tages und in ihrer winzigen Nano-Freizeit hat sie im Zug ein Buch geschrieben, das heißt Mama Held, jedes Kind hat ein Recht auf Familie, ein ganz wichtiger Untertitel. Kerstin Held kümmert sich um insgesamt 4 Pflegekinder und Kerstin, du bist schon für insgesamt 12 Kinder eine Pflegemama gewesen. 10 davon haben starke physische und psychische Einschränkungen gehabt oder haben sie noch. Einige sind intensivpflegepflichtig. Wie entscheidest du eigentlich, wen du als Pflegekind zu dir aufnimmst?
Ich glaube, in erster Linie entscheide ich das im ersten Moment. Also wenn ich das Kind sehe, muss eine emotionale Entscheidung getroffen sein. Aber vorab, bevor eine emotionale Entscheidung getroffen wird, muss eine rationelle Entscheidung getroffen werden. Und ich entscheide das nach einer ärztlichen Akte. Das heißt, ich gucke, was haben wir für eine Ressource, was kann ich leisten? Und dann entscheidet erstmal die Aktenlage, ob dieses Kind uns braucht. So kann man das eigentlich sagen. Ne? Nicht, ob ich das will, sondern ob es das ist, was das Kind braucht. Und wenn ich dann dieses Kindchen sehe und mir fällt auch noch spontan ein Spitzname ein wie Prinz Charming und Benjamin Button und der kleine Professor und wie sie alle heißen, dann habe ich mich spontan verliebt, denn das ist ganz wichtig. Man muss sich ineinander verlieben. Ansonsten schafft man schwierige Zeiten nicht. Man braucht das.
Und gibt es denn auch Erkrankungen, von denen du sagst, wenn ein Kind diese Erkrankung hätte, dann käme das für mich nicht in Frage?
Ja, aufgrund meiner eigenen Biografie mit der behinderten Schwester groß geworden zu sein, die spinale Muskelatrophie hatte, ist diese Behinderung für mich ausgeschlossen, weil genau in diesem Moment ich auch persönlichen Erlebnissen begegnen würde, die mich nicht mehr Mama sein lassen, sondern wieder Geschwisterkind sein lassen. Und das ist eine Ebene, die muss man für sich ausschließen. Wenn man weiß, man hat eine Spinnenphobie, schafft man sich auch, ich sag's jetzt mal übertragen, nicht auch 5 Vogelspinnen an und sagt, naja, das klappt schon irgendwie. Ne?
Also das heißt, zu viele Erinnerungen an deine Schwester würden dann wach werden. Genau. Die auch, mein Bruder ist ja auch bei einem Autounfall gestorben, deine Schwester eben auch. Das ginge dann aus diesem Grunde nicht mehr. Dann wäre praktisch diese Distanz nicht mehr da.
Ja, wir wollen ja, dass es meine Kinder, meine Herzenskinder sind. Aber ich würde jede Form von Professionalität als Mutter wahrscheinlich verlieren. Da bin ich mir sehr sicher.
Was heißt denn Familie für dich?
Oh, Familie bedeutet, das hat mal in einem Disney-Film eine Figur sehr gut gesagt, niemand wird zurückgelassen und man ist füreinander da. Das hat für mich nichts, keine biologische Herkunft, sondern hat was miteinander, füreinander. Das ist und was Bedingungsloses. Und ich finde, an der Stelle wird das Wort dann beflügelt. Ja.
Waren denn, würdest du sagen, deine Eltern immer bedingungslos für dich da?
Nein, das waren sie nicht. Also deswegen kann ich auch nicht sagen, dass Herkunftsfamilie immer Familie ist, sondern Familie ist das, wo man sich als solches fühlt. Ich glaube, dass meine Eltern mit der Gesamtsituation schon arg überfordert waren. Die war noch sehr jung.
Hast du denn Kontakt zu den leiblichen Müttern?
Die, die das wollen, ja. Wir können sie nicht zwingen. Also da, wo es möglich ist, habe ich das, weil meine Kinder haben nicht zwei Familien, sie haben eine. Und das heißt nicht, dass ich diejenige bin oder die Herkunftsfamilie, sondern wir beiden Komponenten werden zur Familie des Kindes. Und ich erlebe die Herkunftsfamilien und die Bauchmamas doch immer sehr wertschätzend und sehr nah, wenn ich sie abhole. Also das heißt, in ihrer Geschichte auch ein bisschen abhole und sage, Mensch, ne, zu Sarah, die uns auch zu Hause besucht, das ist die leibliche Mutter von Jonathan, die braucht immer erst ein paar Stunden, dann gebe ich ihr ihren Jungen auf den Arm und sie ist da total dankbar für, weil die leiblichen Mütter in diesem geschützten Rahmen auch ihre Kinder anders erleben. Eine leibliche Mutter hat mal zu mir gesagt, ich habe durch dich mein Kind wieder gewonnen. Das habe ich ein bisschen gebraucht zu verstehen und sie konnte das sehr gut beschreiben. Weil sie hat gesagt, in einer Einrichtung, irgendwo in einem Heim, das hätte ich nicht geschafft.
Mhm. Nicht geschafft heißt dann hinzugehen, es zu sehen und es auszuhalten, dass man als leibliche Mutter oder Bauchmama, wie du sagst, diese Entscheidung getroffen hat, das Kind nicht in der eigenen Familie aufwachsen zu lassen, es abzugeben. Was spielt denn dann da eine Rolle, Kerstin? Was würdest du sagen? Ist das Scham oder ist das das Gefühl von Versagen? Beschreib mir das nochmal, wenn du den leiblichen Müttern begegnest, was da eine Rolle spielt.
Also ich kann von bei Lotta, die bereits verstorben ist, da ist mittlerweile die leibliche Mutter meine beste Freundin geworden. Das ist sehr was sehr Besonderes und sicherlich auch nicht die Regel. Und auch bei der leiblichen Mutter von Jonathan kann ich sagen, dass diese Mütter Angst haben, wenn sie an ihr Kind herantreten und mit mir im Kontakt sind und ihr Kind an sich heranlassen, bekommen sie plötzlich Angst vor Verlust. Das kann ich ja in Anführungsstrichen umgehen, indem ich das Kind in fremde Obhut gebe und wegschalte. Mhm. Das ist ganz mutig, immer wieder dann auch in die Situation zu gehen, den Kontakt zum Kind zu suchen und vor allen Dingen zu ertragen und auszuhalten, dass es da eine Mama gibt. Und das bin nicht ich. Ich, Herkunftsmama, bin nicht mehr die Mama. Ich bin die Mutter. Das finde ich ziemlich groß und auch sehr, sehr schwer, glaube ich, für die Bauchmamas auszuhalten. Deswegen meiden auch viele den Kontakt, weil die das nicht ertragen können.
Aber man würde doch durch den Kontakt auch sehen, dass das Kind eben das hat, was man vielleicht nicht schenken konnte. Glück und Wärme, das, was Familie im besten Falle dann auch ausmacht.
Ja, wir haben viele leibliche Eltern, die Kinder ja auch tatsächlich, wenn sie sie abgeben, eher in Heime geben, weil das sowas Neutralisierendes hat. Ja, da gibt's keine andere Mutter, da muss ich mich nicht dem stellen, was kann die, was ich nicht kann. Also wieso schafft diese Pflegemutter das, was ich nicht geschafft habe? Es hat ja auch was mit Selbstbegegnung und Versagensängsten und all diesen ganzen Dingen zu tun. Und wenn leibliche Eltern sich entscheiden, ein Kind bewusst in die Obhut einer Pflegefamilie zu geben, ist es schon was Selbstloses und eine der größten Entscheidungen zum Kindeswohl.
Da müssen wir gleich nochmal klären in diesem HR3 Sonntagstalk. Liebe Kerstin Held, du als Inklusionskämpferin, als Pflegemutter und Vorsitzende im Bundesverband Behinderter Pflegekinder, warum du der Meinung bist, dass behinderte Kinder in Pflegefamilien vielleicht dann doch besser aufgehoben sind als in Heimen. Mein heutiger Gast, Kerstin Held, war 16. Da hat sie in ihrem freiwilligen sozialen Jahr mit behinderten Kindern gearbeitet. Heute ist sie 44, ausgebildete Ergotherapeutin und Mama von 4 Kindern, alle mit Behinderungen. 2 davon brauchen sogar Intensivpflege. Vor Corona hat sie häufig ihr Superheldinnenkostüm, mal so im übertragenen Sinne, übergestriffen und hat die ganzen Kinder in einen Kleinbus gepackt, Sarah Connor laut angemacht, besonders für Cora, die das natürlich liebt. Und alle sind ans Meer gefahren, an die Nordsee. So ein Ausflug mit 4 Kindern mit multiplen Einschränkungen ist vermutlich, liebe Kerstin, etwas ganz anderes, als wenn wir hier mal so im Taunus, in der Rhön oder im Odenwald mit unseren Kindern spazieren gehen, oder?
Nee, also dadurch, dass ich mit einer behinderten Schwester groß geworden bin, würde ich es sehr komisch finden, wenn man 4 Kinder einfach nur ins Auto packt und losfährt. Ich hätte das Gefühl, da fehlt irgendwas. Ich würde mich als äußerst betriebsblind bezeichnen.
Was packst du ein für einen Ausflug? Ihr wohnt ja in Norddeutschland. Du sitzt jetzt in Ovelgönne in Niedersachsen. Wenn ihr ans Meer fahrt, was packst du ein?
Na, ich packe mindestens 4 Gefährte ein, also von Buggy bis Rollstuhl. Ich muss einen Sauerstofftank tanken, einen mobilen, 2 Notfalltaschen mit Ambu-Beutel und Ersatztracheal, Kanülen und alles, was dazugehört. Wechselwäsche wie jede Mama, Kekse wie jede Mama, Regensachen, Gummistiefel, alles, was dazugehört. Also ich habe so Add-ons. Ich würde mal sagen, das sind so Skills, die dazukommen. wir brauchen so im Schnitt inklusive der Pflegekräfte, bis die soweit sind. Ich würde sagen, wir sind so 40 Minuten etwa dabei, bis das Auto so gepackt ist, dass wir losfahren
können. Dass ihr dann eine Stunde fahren könnt, um dann ans Meer zu kommen. Schon mal was vergessen? Auch du, Superheldin?
Natürlich, klar.
Gott sei Dank, das ist beruhigend.
Regelmäßig.
Jetzt haben wir gerade noch mal angesprochen, ein Großteil der Kinder mit einer Behinderung sind in Heimeinrichtungen bei uns, in unserem Land und nicht in Pflegefamilien. Woran liegt das?
Ich denke, das eine ist unsere Historie selbst und auch unsere Strukturen in Deutschland. Wir haben noch vor nicht allzu langer Zeit war es gang und gäbe, dass Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarfen in Einrichtungen sind. Dass es Familien gibt, die sich das in Anführungsstrichen freiwillig antun, hat auch erstmal sowas von, na, was stimmt mit denen nicht? Also es hat ja auch von so einem Misstrauensvotum da nochmal bei, bis man dazu kommt zu sagen, ja, hier gibt es eine Struktur und hier gibt es willige Menschen. Fehlen uns tatsächlich auch jede gesetzliche Grundlage zur Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien, weil es die da überhaupt nicht gibt. Das heißt, es ist im Moment noch ein bisschen dem Zufall überlassen und dem guten Willen eines Sachbearbeiters, wie die Verhandlungen, so muss man es halt sagen, zur Vermittlung eines Kindes in Familie stattfindet.
Aber was können denn so Punkte sein, wo jemand misstrauisch ist? Was könnte man jetzt dir denn dann unterstellen, dass du das, ich sag's jetzt mal so ganz flapsig, wegen des Geldes machst?
Das passiert natürlich. Das passiert aber allen Pflegefamilien. Da muss man jetzt nicht Pflegekinder mit Behinderung nehmen. Dieses Vorurteil ist vorherrschend und auch sicherlich begründet durch Negativbeispiele. Das wissen wir alle. Man kann 100-mal was gut machen und 100-mal tolle Dinge sehen. Man sieht eins davon, was nicht in Ordnung ist und gleich ist alles andere, die anderen 100, auch doof. Also ich meine, das ist ja auch gerade so eine deutsche Mentalität so ein bisschen, ne? Wir sind immer defizitorientiert unterwegs. Nie, dass wir sagen, oh, lass uns das mal wagen, sondern so, wo könnte der Haken sein?
Was ist denn dann der Vorteil, wenn man es wagt? Weil es gibt ja doch die eine oder andere Familie, sie sind noch nicht in der Mehrzahl, die sagen, ja, wir sind Pflegefamilie, eben auch unter dieser besonderen Situation, die ja noch mal herausfordernder ist mit einem schwer behinderten Kind.
Also der Beweggrund muss erst klar sein. Wenn ich eine Intensivkrankenschwester bin auf einer Kinderintensivstation und renne mir 10, 12 Stunden im Dienst die Hacken ab und kann keinem Kind gerecht werden und mindestens 4 davon, da besuchen die Eltern nicht mal. Und das ist eine sehr häufige Geschichte, dass genau diese Intensivkrankenschwester sich in so ein Mückelchen verliebt und sagt, ich kümmere mich ganz um dieses Kind. Dann verlassen die auch so eine Unzufriedenheit aus dem Beruf in eine Berufung. Das ist eine sehr hohe Personenzahl, die daraus die Motivation sieht. Viele in ihrer Biografie. Und wenn man sich dann ein solch besonderes, familiäres, so eine Burg baut, ich sage immer, ich wohne immer in unserer Burg, hat das schon auch was von ganz tiefer innerer Zufriedenheit, mit diesen Kindern leben zu dürfen, weil sie so unendlich bedingungslos lieben und ehrlich sind. Und das hat was ganz Besonderes. Diese Menschen mit Behinderung sind tatsächlich, ja, einfach klar. Sie sind so klar und so wenig sorgvoll im Gegensatz zu uns, dass man sich echt eine Scheibe von denen abschneiden kann.
Aber man kann ja trotzdem auch sagen, auch in Heimen, selbst wenn du jetzt die Situation in Pflegefamilien bevorzugst, gibt es engagierte Mitarbeiter und sind Kinder gut aufgehoben oder würdest du das bestreiten?
Nein, niemals. Also nein. Heime sind total wichtig. Heimerziehung hat einen ganz wesentlichen Bestandteil in unserer Gesellschaft. Denn es gibt Kinder, die sind nicht familienfähig. Sie können diese Bindung nicht eingehen. Für die ist dieses Setting Familie überhaupt nicht geeignet, weil sie würden wahrscheinlich das Familiensystem komplett deinstallieren binnen kürzester Zeit. Die brauchen alle 8 Stunden eine neue Chance. Und wenn man feststellt, dass ein Kind, ein Mensch, egal, erwachsen, ob Kind, ob Jugendlicher, in seinem Leben gut zurechtkommt, wenn er alle 8 Stunden eine neue Chance bekommt, dann sind es genau die Orte, die gute Orte für diese Kinder sind.
Weil eben alle 8 Stunden ein Schichtwechsel ist, neues Personal mit neuer Energie und neuer Kraft. Sag mir noch mal ungefähr die Zahl, oder vielleicht weißt du auch natürlich als Vorsitzende vielleicht die genaue Zahl, wie viele Kinder in Pflegefamilien, also Kinder mit Behinderung in Pflegefamilien in unserem Land sind.
Oh, liebe Bärbel, wir wären so dankbar, wenn es diese Zahl geben würde. Aha. Die gibt es nicht.
Es gibt keinen Überblick.
Nein, weil jedes Kind mit Behinderung und Pflegefamilie ein Einzelfall ist und verhandelt wird wie auf dem Bazar. Es ist nicht mal möglich, beim Jugendamt die Fälle zu erfragen, weil das Jugendamt sagt, wir sind für Kinder mit Behinderung nicht zuständig.
Das Aber Sozialamt. Wer ist denn zuständig? Das Sozialamt.
Keine.
Aber
auch
wer
nicht,
ruft dich denn an, um dir zum Beispiel zu sagen, in der Klinik oder im Heim XY ist ein Kind, was in einer privaten Pflegefamilie besser aufgehoben ist? Wer ruft dich, wer kontaktiert dich?
Ein super Sozialarbeiter, der mal gehört hat, dass das geht und der einen super Chef hat und eine gute wirtschaftliche Abteilung, die sagen, wir machen das.
Aber dann ist es doch ein reines Zufallsbingo.
Ist es auch, tatsächlich. Ja.
Okay, also gäbe es diesen super Mitarbeiter nicht, gibt es niemanden vom Sozialamt und niemanden vom Jugendamt, der dich dann kontaktieren würde?
Es gibt keine Vorrangigkeitsklärung. Mhm. Es steht im Gesamten, wir haben ein Kinder- und Jugendhilfegesetz in Deutschland seit vielen Jahren. Und dort wird das Wort der geistig und körperbehinderten Kinder nicht mehr erwähnt. Dort gibt es seelisch behinderte Kinder. Und wenn diese Kinder dann auch noch ein IQ unter 70 haben, werden sie aussortiert in die Sozialhilfe. Das ist derzeit politische Praxis.
Okay, dann müssen wir gleich mal klären, warum diese Auswahl etwas mit dem IQ zu tun hat. Das habe ich noch nicht verstanden. Und du warst ja selber auch sehr, sehr jung, als du dein erstes Pflegekind aufgenommen hast, den Sascha. Darüber reden wir gleich auch noch. Kerstin Held ist meine Heldin heute am Muttertag im HR3-Sonntagstalk. Kerstin Held ist nicht nur Pflegemutter, also Herzensmama von Cora, Erik, Jonathan und Richard. Sie ist auch Vorsitzende des Bundesverbandes Behinderter Pflegekinder. Und in dieser Funktion kann man Optimismus, glaube ich, immer ganz gut gebrauchen. Es gibt nämlich in Deutschland nicht mal eine gesicherte Zahl, wie viele Kinder mit Behinderung in Pflegefamilien leben. Stimmt's, Kerstin?
Genau, die kann es auch nicht geben, weil es darüber keine Rechtssicherheit gibt. Man kann empirische Daten nur erheben, wenn man Fallzahlen hat. Und die Fallzahlen können nur ermittelt werden, wenn man weiß, wo man sie suchen muss.
Das heißt, alle Abrechnungen, die du machst, alle Anträge, die du ausfüllst, alle Dienstpläne, dafür gibt es ja auch eine finanzielle Unterstützung vom Staat. Die richtest du dann an wen?
Wenn ich verstanden habe, wer für was sich zuständig fühlt, habe ich ein großes Potpourri an Zuständigkeiten. Pflegekasse, Krankenkasse, Sozialamt, Jugendamt, das sind muss ich dann raussuchen. Und beim Sozialamt gibt es nochmal den Unterschied zwischen der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe. Das ist schon tatsächlich absolutes Sozialrechtsmanagement. Das geht nicht von alleine und das ist auch beim Bundesverband Behinderter Pflegekinder das größte Tätigkeitsfeld, genau diese Beratung, die Pflegefamilien an die Hand zu nehmen und zu sagen, Mensch.
Muss das eigentlich so kompliziert sein oder warum ist das so kompliziert?
Wir haben zum einen in Deutschland Föderalismus, das spüren wir jetzt in der Corona-Krise ja nun auch. Die Länder, die Kommunen, die Bundesebene, alles ist ein bisschen selbst und auch doch nicht selbst verwaltet. Und wir haben insgesamt 12 Sozialgesetzbücher, in denen jede Sozialleistung für sich einzeln geklärt ist. Und dazwischen muss man nochmal das Ganze variieren. Und ich glaube, viele Pflegefamilien würden sofort, alle Eltern behinderter Kinder würden mir sofort zustimmen, wenn ich sage, das Kind ist nicht das Hauptproblem, sondern das Ganze drumherum.
Dieser undurchdringliche Dschungel von Zuständigkeiten, Stimmt. So wie du das beschreibst. Ja. Ja. Dafür muss man ja auch noch mal die Nerven haben, würde ich jetzt mal so sagen, um teilweise diese doch auch nicht ganz einfache Sprache zu verstehen, zu gucken, an wen wende ich mich. Und gleichzeitig hast du eben noch mal erwähnt, hat es auch etwas, da ging es noch mal in unserem Gespräch um die Zuständigkeit. Wer ist wann wie zuständig für ein Kind mit Behinderungen. Und da geht es auch um den IQ. Das wolltest du mir nochmal erklären.
Es ist tatsächlich so, dass aufgrund von Hilflosigkeit, das heißt Nichtregelungen, gesetzliche Regelungen, die einfach nicht existent sind, sich die Ämter in Deutschland überlegt haben, wann kläre ich eine Zuständigkeit und wo stecke ich sie dann hin? Und wenn ein Kind mit einer sogenannten seelischen Behinderung und einen IQ unter 70 hat, so ist dann die geistige Behinderung erklärt. Die sagen, alle Kinder unter 70 gelten als geistig behindert. dann fallen sie in die Zuständigkeit der Sozialhilfe und nicht mehr in die Zuständigkeit der Jugendhilfe. Und das hat schwerwiegende Folgen natürlich auch für die Rehabilitation des Kindes, weil der ganze pädagogische Teil Erziehung, das Recht auf Erziehung in der Sozialhilfe nicht existent ist und somit auch dem Kind nicht mehr wirklich zuteil wird. Und an der Stelle
eigentlich versagen wir doch dann da im Zuspruch an Familie, an Familienstrukturen der Kinder, die das nicht haben oder der Eltern, die das aus Gründen, die wir eben genannt haben, dann vielleicht auch nicht leisten können.
Ja, total. Denn ein Kind ist ein Kind, nicht mehr und nicht weniger. Es hat, egal in welcher Form es lebt, mit welcher Hautfarbe, in welchen Strukturen oder ob mit einer Behinderung, ein Recht auf Erziehung und pädagogische Begleitung, um zu wachsen, um groß zu werden, um zu verselbstständigen, wie auch immer das mal aussehen wird. Verselbstständigung heißt nicht, ich werde Steuerzahler. Das ist ja wohl wirklich Quatsch. Inklusion, der haben wir dann, wenn ich so sagen darf, einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasst damit, ne? Also das geht überhaupt nicht.
Aber wenn du nochmal auf deine Erfahrung zurückblickst von vor, mittlerweile sind es auch schon 20 Jahre her, im Jahr 2000 hast du mit 25, also wer gut in Mathe ist, kann jetzt auch ausrechnen, wie alt du bist, dein erstes Pflegekind Sascha aufgenommen und du hast ja selber gesagt, das war so ein bisschen Fahren ohne Führerschein, weil du gar keine Rechtssicherheit hattest. Hat sich das denn für heute, 20 Jahre später, schon geändert? Oder ist da
ja, ich habe einen Führerschein,
passiert?
Aber es gibt keine Autos.
Oh mein Gott. Und wenn wir noch mal gucken auf Heimunterbringung und die Pflegesituation, Pflegeeltern mit schwerbehinderten Kindern, was wäre denn für uns als Steuerzahler, die wir ja alle sind, letztendlich günstiger? Weil wir reden ja auch immer von Kosten.
Nee, natürlich, die Pflegefamilie ist wirtschaftlicher. Günstiger ist fraglich, weil man investiert ja auch manchmal in Dinge, die nicht so viel Geld kosten, aber viel Nerven. Also die Pflegefamilie ist in jedem Fall für den Steuerzahler wirtschaftlicher. Und natürlich, wenn wir für Kleinkinder sprechen, also so Vermittlung vor dem dritten Lebensjahr, finde ich auch tatsächlich die vorrangige Unterbringungsform, ohne Frage. Wir haben in Heimunterbringung auch keine Rechtsklärungsschwierigkeiten. Die haben Entgeltsatzvereinbarung, die haben Jahrzehnte von Lobby und sicherlich auch ihre absolute Berechtigung. Und da gibt es halt einfach einen Verwaltungsakt, den gibt es. Und da gibt es auch schnell eine Genehmigung und einen Haken hinter, auch wenn es vielleicht fünfmal so teuer ist wie eine Pflegefamilie.
Und wenn der Haken erstmal hinter ist, dann muss man ja manchmal vielleicht auch nicht mehr genau hingucken. Ne?
Genau.
Will ich jetzt niemandem unterstellen.
Hab ich nicht gesagt.
Nein, aber du hast jetzt mittlerweile einen Führerschein, stellen wir fest. Du hast Nerven aus Drahtseilen. Dein Buch heißt Mama Held und du beschreibst eben diesen Alltag mit vier schwerbehinderten Pflegekindern, die rund um die Uhr eine Betreuung brauchen. Kerstin Held ist Pflegemutter und unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk am Muttertag. Und Pflege muss man auch in deinem Fall wörtlich nehmen, denn deine vier Kinder brauchen mit ihren ganz unterschiedlichen Behinderungen eben auch ganz besondere Pflege. Und die Garage von dir, Kerstin, sieht so ein bisschen aus wie ein Krankenhauslager mit Windel, Sondennahrung, Desinfektionsmitteln. Ist denn jetzt die Corona-Zeit nochmal eine ganz besondere Herausforderung für euch alle gewesen?
Ja, das ist sie auch nach wie vor. Also die Lockerungen, die alle total freuen, beunruhigen mich. Das ist so ein bisschen paradox. Wir haben schon immer Schutzmasken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel gebraucht. Wir zahlen jetzt zum Teil das 14-fache davon. Und ich habe tatsächlich noch nicht wirklich eine Idee, wie das weitergehen soll, weil von der Sozialhilfe der Kinder ist das nicht zu tragen. Aber es fühlt sich auch keiner zuständig, hier für Abhilfe zu sorgen. Die Beschaffung ist fast schon kriminell. Ich habe so das Gefühl, wenn dann die Post kommt und man hat so eine KN95-Maske mit Ventil tatsächlich in der Post, weiß man nicht, war das jetzt legal oder ist das wahre Gold? Also man ist so völlig hin und her gerissen. ja, darauf zu vertrauen, dass
du
die Pflegekräfte...
Du hast eine KN95-Maske.
Ja, 100 Stück.
Oh mein Gott.
Oh, ich habe 500 Euro per PayPal überwiesen und habe echt 3 Wochen gebankt. Und das war ein Risiko einfach.
Was heißt das denn für die Pflegekräfte? Die gehen ja rein und raus aus dem Haus, auch in Corona-Zeiten. Nochmal besondere Schutzmaßnahmen?
Im Außenverhältnis. Also wir haben nochmal mit dem Kinderarzt und der Intensivstation und dem Gesundheitsamt und haben uns ausgetauscht. Diese Maskenpflicht ist Fluch und Segen zugleich, weil es auch hygienische Risiken birgt. Wenn man jetzt bei uns arbeitet und mit Maske arbeiten würde, würde Richard die Pflegekraft nicht mehr verstehen, weil er fast taub ist und ist darauf angewiesen, dass er das Gesicht sieht, würde Cora sich schlagen und beißen und diese Maske, wann immer es möglich ist, aus diesem Gesicht reißen. Und wir haben uns für die seelische Gesundheit der Kinder entschieden. Unsere Ministerin hat bei Anne Will was ganz Gutes gesagt. Sie hat gesagt, das Leben ist lebensgefährlich. Wir können einfach in vielen Bereichen nicht alles ausschalten. Und man muss dazu sagen, Covid-19 ist ein weiterer Virus von vielen, vielen, vielen lebensbedrohlichen Viren, mit denen ich jede Saison mit meinen Kindern in den Ring steige, Influenza, alles, was dazugehört. Und das ist mein Benefit gerade, wo die sich alle die Hände waschen und die Masken tragen. Wir haben nicht ein RSV-Virus, wir haben nicht ein Norovirus gehabt und nicht eine Influenza.
Und Richard und Jonathan haben aber ja Probleme mit der Atmung. Und das Virus schlägt natürlich auf die Atmung, auf die Lunge. Das heißt, da ist natürlich nochmal besondere Vorsicht dann geboten. Ne?
Absolut. Also wir glauben nicht, dass sie das überleben würden. Und wir haben tatsächlich gemeinsam mit den Ärzten Entscheidungen getroffen für die beiden Jungs, die sich gegen die Beatmung und die Intensivmedizin, die maximale Intensivmedizin ausgesprochen hat.
Ja. Und Cora, die geht ja ganz gerne schwimmen, ist auf jeden Fall so eine kleine Wasserratte und mag das Wasser. Versteht die das, wenn man jetzt mit ihr nicht ins Schwimmbad kann? Die sind ja noch zu, die Schwimmbäder.
Sie hat Gott sei Dank ja kein Zeitgefühl, ne? Also sie fragt das ab, wenn es ihr in den Sinn kommt. Aber sie würde es jetzt nicht aus dem Nichts heraus fordern. Das, was den größten Kraftakt der letzten 8 Wochen gegeben hat, war diesen Kindern tatsächlich einen neuen Alltag zu geben. Sie haben ganz neue Abläufe. Sie sind in einem, ja, ich sage ja, in unserer Burg, in ihrem Tagesablauf. Sie gehen nicht mehr einkaufen, sie gehen nicht mehr schwimmen, wir fahren nicht mehr ins Meer. Es wird eher schwierig sein, auf den alten, neuen Alltag dann wieder zu vertrauen und sie dort wieder zu reintegrieren, weil das wird ein Abenteuer werden.
Bist du denn sonst vorsichtig auch, weil du gerade sagst, natürlich gibt es viele Viren, mit denen du kämpfen musst, wenn du mit den 4 Kindern draußen bist, ob sie dann Kontakt mit anderen Personen haben, müssen sie da aufpassen oder musst du da nicht besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen, weil die sind ja auch im Kindergarten oder in der Schule, in der Krabbelgruppe, da sind ja auch andere Kinder und andere Kontaktpersonen.
Es werden Maßnahmen insofern getroffen, als dass gerade Jonathan und Richard ja auch ihre Pflegekräfte mit im Kindergarten haben, die sehr wohl darauf achten, wo die kreuchen und fleuchen. Also gerade so ein Richard, der schon mobil ist mittlerweile, der kriegt regelmäßig die Hände gewaschen, Hände desinfiziert, die Kanüle wird abgedeckt, der hat eine Trachealkanüle halt in der Luftröhre, die wird abgedeckt mit einem Loopschal. Und wenn im Kindergarten eine Erkrankung ist, rufen die an und dann bleibt Richard zu Hause. Er hat viele, viele Fehltage im Jahr, nicht weil er krank ist, sondern weil andere krank sind. Und das ist schon etwas, was uns immer begleitet. Also mich kosten auch die Schutzmaßnahmen jetzt, wo alle stöhnen, nicht die Mühe, die andere empfinden.
Weil es für uns neu ist und für euch schon lange zum Alltag dazugehört. Ich frage mich so im Laufe des Vormittags, wann dir mal die Kräfte ausgehen?
Mir gehen immer dann die Kräfte aus, wenn ich mich hilflos fühle. Also, und die Hilflosigkeit begegnet mir nicht im direkten Kontakt mit den Kindern, sondern eher mit Politik und Behörden und Verurteilungen von außen. Und das setzt mich auf einen Nullpunkt ziemlich schnell. Und dann fahre ich ans Wasser und dann muss ich einfach auch mal alleine am Wasser stehen und einfach Rotz und Wasser heulen und völlig verausgaben und dann fahre ich nach Hause. Weil auch das kann ich natürlich nicht im Beisein meiner Mitarbeiter. Ich bin deren Chefin und das macht es natürlich auch nochmal schwer.
Sagt Kerstin Held, unser Gast heute an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk. Und sie hat eine Mission als Mama Held, für das bestmögliche Leben von schwerbehinderten Kindern zu kämpfen. Das tut sie eben zu Hause im Alltag für Cora, Richard, Erik und Jonathan. Da kommt man natürlich schon mal an die Grenzen und dann ist es natürlich besonders toll, wenn man dann am Meer wohnt. Und in der großen Politik mit dem Bundesverband Behinderter Pflege Kinder, da ist ja Vorsitzende, hat Kerstin Held, glaube ich, auch ganz klare Forderungen an Familienministerin Giffey und Sozialminister Heil. Und die sprechen wir gleich mal an. Kerstin Held, eine absolute Powerfrau, heute am Muttertag hier im hr3 Sonntagstalk. Cora, Richard und Jonathan sind Autisten. Sie kommunizieren nur eingeschränkt. Cora hat Lähmungen, epileptische Anfälle. Sie schlägt und beißt manchmal, wenn sie eben überfordert ist. Richard und Jonathan haben Probleme mit der Atmung. Erik, Cora und Richard haben außerdem das fetale Alkoholsyndrom. Mit ihrem gesamten Heldenteam sorgt Kerstin Held dafür, dass die vier die Geborgenheit und Verlässlichkeit einer Familie kennenlernen. Und sie als Pflegemama ist quasi der Fels in der Brandung in ihrer Burg, dem Zuhause des Heldenteams im Norden unseres Landes. Und du, Kerstin Held, als Vorsitzende des Bundesverbandes Behinderter Pflegerkinder, welche Forderungen hast du denn noch an die Politik, an zum Beispiel Sozialminister Heil und Familienministerin Giffey?
Dass wir endlich eine sogenannte inklusive Kinder- und Jugendhilfe haben, denn ein Kind ist ein Kind, ob es im Rollstuhl sitzt, ob es eine dunkle Hautfarbe hat oder ob es sehr hochbegabt ist. Und diese gehören alle unter ein Dach, nämlich in das Familienministerium, in die guten Hände der dortigen Fachkräfte und auch in die guten Hände des entsprechenden Sozialgesetzbuches.
Warum ist es so schwer, das zu erreichen? Wo sind denn da eigentlich Widerstände? Weil wenn du es so formulierst, klingt es ja als eigentlich ganz logisch, dass es dort angegliedert ist.
Das Hauptproblem ist, dass wir in Deutschland in der Historie Kinder mit Behinderung, die nicht in Herkunft leben, häufig dann in Einrichtungen untergebracht haben, weil nicht der pädagogische Auftrag vorrangig ist, sondern der pflegerische. Also Versorgung vor Erziehung. Und Versorgung und Pflege ist nun mal in der Sozialhilfe verortet. Das ist einfach Herr Heils Aufgabe, jetzt mal ganz pragmatisch gesagt. Und Herr Heil und Frau Giffey sind halt wirklich zwei Minister, die Köpfe zusammenstecken, und ich an der Stelle da auch sehr dankbar bin, dass diese Gespräche da in aller Selbstverständlichkeit geführt werden, dass diese Kinder in die Kinder- und Jugendhilfe gehören und damit auch eine jahrzehntelange Praxis natürlich rübergeschafft werden muss in diese Kinder- und Jugendhilfe. Und jedes Jugendamt muss plötzlich befähigt werden, in der Beratung und Begleitung von Kindern mit Behinderung tätig sein zu können. Und das ist was, das wird Jahre dauern.
Nun, trotzdem würde ich am Ende der Sendung ganz gerne von dir nochmal ganz deutlich hören, warum, das hast du jetzt ein, zweimal nochmal erwähnt, Erziehung eben auch von schwerbehinderten Kindern in Familien dann doch intensiver vielleicht sein kann und warum Kinder Familie brauchen.
Also Erziehung, ich definiere Erziehung erstmal als Grundrecht, genauso wie Inklusion ein Menschenrecht sein sollte in aller Selbstverständlichkeit. Und ein Mensch mit einer körperlich oder geistigen oder seelischen Behinderung hat ebenso das Recht auf Erziehung in seiner Kindheit wie die vermeintlich nicht behinderten Kinder. Ich mag immer gar nicht von behindert und nicht behindert sprechen. Denn sie haben ja auch Ressourcen und sie entwickeln sich. Und nur weil wir vorschreiben, wohin sich ein Mensch zu entwickeln hat, nämlich Richtung Abitur und Studium in unserer Leistungsgesellschaft, appelliere ich immer daran, diese Arroganz ganz, ganz weit runterzufahren und das Beste draus zu machen. Und das geht mit Erziehung. Und daher ist es so, dass es ein absolutes Grundrecht ist, was jedem Kind widerfahren sollte. Und auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist, Erziehung ist definitiv nicht der einfachste Weg und kann ganz viel Kraft kosten.
Bist du eigentlich streng in der Erziehung?
Ja, das ist immer sehr irrwitzig. Ich bin liebevoll konsequent, Bärbel. Ich bin nicht streng.
Okay.
Aber ich würde sagen, die Außenwelt empfindet es als streng und ich sehe Strenge als Verlässlichkeit. Und je verlässlicher ich natürlich mit meinem Kind bin und ein Nein ist ein Nein und ein Ja bleibt ein Ja, wirkt es nach außen streng, aber im Innenverhältnis ist es für das Kind, glaube ich, die beste Alternative, gerade wenn es mentale Beeinträchtigungen hat.
Die klarere Leitplanke. Kerstin Held, du warst heute unsere Heldin am Muttertag. Du bist nicht nur eine Frau, die an die 16 Kilo Dreckwäsche am Tag irgendwie stemmen kann, sondern eben auch noch klare Worte findet als Vorsitzende im Bundesverband Behinderter Pflegekinder. Mama Held, jedes Kind hat ein Recht auf Familie, heißt dein Buch. Unsere Sendung ist nochmal nachzuhören im hr3 Podcast. Danke an Kerstin Held.
Bitte, sehr gern.
Habt noch einen schönen Muttertag.
Dankeschön. Tschüss.
HR3. Zu Hause in Hessen.